der Zugang zu dir frei ist. Jesus, danke dafür, dass wir die Dauerkarte haben und dir begegnen dürfen. Dass es nicht einmalige Momente sind, dass auch nicht nur der Sonntag ist, auch wenn der Sonntag was Besonderes ist, wenn wir als deine Familie zusammenkommen. Jesus, danke dafür, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Danke dafür, dass du uns mit hineinnimmst in die Fülle, die du eigentlich für unser Leben hast, die du für deine Gemeinde hast. Was du am Plan für unser Leben hast, was du am Plan für deine Familie, für deine Kirche auf Erden hast. Danke dafür, dass du sie herausgerufen hast, auch ein Gegenpol zu sein zu Dingen, die vielleicht so normal sein mögen. Gegenpol in all der Dunkelheit, nämlich Licht zu verbreiten und Hoffnung zu geben. Jesus, danke dafür, dass du hoffnungsvolles Leben für uns hast. Danke dafür, dass da nicht nur ein Stück vom Himmel ist, sondern dass die Gänze des Himmels da ist, wo du uns hineinführen willst. Und Jesus soll Ausdruck unseres Herzens sein. Wir wünschen uns diese Begegnung mit dir. Wir wünschen uns, mehr hineingenommen zu werden in deine Gegenwart, in die Fülle an das, was du für uns vorbereitet hast. Für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, als Gospelhaus. Und Jesus, wir wollen unsere Herzen weit lassen, damit du hineinsprechen kannst. Jesus, nicht meine Worte, sondern du, Heiliger Geist, wir wollen uns dir ausliefern, möchten wir sagen, wirke du in unsere Herzen hinein, in unsere Gedanken hinein, dass wir die Dinge tun, die du getan haben möchtest. So an unserem Charakter arbeiten, wie du ihn bearbeitet haben möchtest. Jesus, weil das Beste ist, was uns passieren kann, was du in unser Leben hineingelegt hast und was du zum Vorschein bringen willst. Amen. Amen. Einen schönen guten Morgen. Alle, die hinten noch stehen, die dürfen jetzt in die erste Reihe kommen. Das ist euer Moment und alle gucken. Richtig schön, wieder bei euch zu sein, ist ja schon, ich glaube, wahrscheinlich sogar 3 Monate oder so her. Wer mich nicht kennt, ich bin Jürgen, bin Pastor im Gospelhaus in Aalen, also einem der anderen Standorte. Einen der Standorte, die unglaublich viel Segen von euch schon empfangen durften. So, wenn man eure Geschichte reinschaut, Nördlingen, die Gemeinde, wo so viel Segen ausgegangen ist, da dürfen wir von profitieren. Als Aalener dürfen viele andere Standorte von profitieren. Richtig gut, und ich glaube, dass eine Zeit kommen wird, wo sehr, sehr viel Segen auch in dem Hier und Jetzt ihr erleben werdet, dafür, dass ihr gesät habt. So, ich weiß gar nicht, wie lange du schon hier in Nördlingen bist, an diesem Standort. Vielleicht bist du auch noch gar nicht so lange da und denkst so, worüber redet der Mann? Dann frag Katrin und sie wird dir ein bisschen was von der Geschichte erzählen. So, zum Beispiel heute ist eigentlich der Stefan, ist in Aalen, das heißt, alle meine Schäfchen dürfen sich gerade riesig freuen, dass Jürgen nicht da ist. Nein, Quatsch, dass Stefan da ist, ganz viel Segen. Und ich habe aber auch das Vorrecht und ich bin gerne hier, und freue mich darüber, mit euch ein bisschen Brücke zu bauen heute. Das ist nämlich so mein Plan für die Predigt heute. Wir kommen aus der Predigtreihe Ewigkeit und ich hoffe, die hat in dir so richtig was entzündet. Nicht so zu denken, ah ja, Ewigkeit, das ist ein Himmel und da werde ich hingehen und lass mal gucken, was hier auf der Erde noch alles geht, sondern etwas an Sehnsucht in dir entfacht hat schon. Und gleichzeitig sind wir in dem Übergang zu dieser Predigtreihe glaubensvoll, wo wir die nächsten Wochen durchgehen und die wird Glaubensstärken. Die wird uns auch herausfordern, glaube ich, so unseren Glauben ganz aktiv werden zu lassen und zu sehen, dass da mehr Dinge sind und die wirst du nur ergreifen können, wenn du diese Schritte gehst, obwohl du es noch nicht gesehen hast, obwohl du es noch nicht gespürt hast, einen Glaubensschritt zu gehen. Und ich darf dazwischen so diese Brücke bauen, deswegen, es geht ganz, ganz viel auch um die Ewigkeit und es geht aber auch ganz viel um glaubensvoll ein Hier und Jetzt zu leben, was eine Auswirkung in der Ewigkeit hat. So, die letzten Sonntage oder mindestens, ich glaube vor 14 Tagen hat Stefan hier gepredigt, richtig? Letzte Woche Michael da, hat er mit euch darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn unser Körper stirbt, ist danach Feierabend, ist die Kiste zu und das war's oder gibt's irgendwie was danach? Und ja, wir haben eine begründete Hoffnung, dass es danach weitergeht, dass unser Körper wie so ein Samenkorn in die Erde gelegt wird, dann kommt der Deckel drüber, runter, ein bisschen Erde drauf und dann entsteht etwas Neues. Wir werden auferstehen, werden einen neuen Leib haben, das ist das, was Jesus verspricht. Und das Verrückte, er hat es nicht einfach nur versprochen, sondern er hat selber gezeigt, wie es sein wird. Okay, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat alle Schuld dieser Welt auf sich genommen und dann ist er 3 Tage später auferstanden. Mit einem neuen Leib, der auf einmal durch Wände gehen konnte, der auf einmal irgendwo erschienen ist, der aber trotzdem leiblich war. Also es wird nicht nur unsere Seele auferstehen, sondern wir bekommen einen neuen Leib. Das ist eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und heute will ich mit euch nicht darüber sprechen und mir Gedanken machen, so, hey, wie komme ich denn in den Himmel? Also entscheide ich mich für Jesus, dass er all meine Schuld nimmt und am Kreuz dafür bezahlt und deswegen habe ich ein Leben im Himmel, sondern ich möchte nicht mit dir darüber sprechen, wo du die Ewigkeit verbringst, also im Himmel oder in der Hölle, sondern ich möchte mit dir darüber sprechen, welche Auswirkungen dein Leben im Hier und Jetzt auf das Wie im Himmel hat. Okay, das heißt, wenn du kein Christ bist, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann hör dir unbedingt auf unserer Homepage oder auf Spotify irgendwo die letzten Predigten an und dann hör dir danach nochmal diese an, okay? So, dieses ist ganz klar an Menschen gerichtet, die sagen, ey, ich bin mit Jesus unterwegs und ich will ein Leben leben, was Jesus hier für mich vorbereitet hat. Und ich verspreche dir, das wird an einigen Stellen heiß. An einigen Stellen denkst du auch so, wow, noch ein Bibelvers. Ja, vielleicht. Dann ist es vielleicht sogar gut, es mitzuschreiben, um hinterher nochmal tiefer einzutauchen oder dir das Skript für die Kleingruppen zu holen. Oh, der hat den Geist aufgegeben. Habt ihr noch einen? Das war so kraftvoll heute. Danke. Ich sponsere euch einen neuen. Also, lass uns mal heute Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen hat mein Leben im Hier und Jetzt auf die Ewigkeit. Ich habe festgestellt, und das werden viele von uns festgestellt haben, man trifft jeden Tag eine Unzahl an Entscheidungen. Ist kaum zu zählen. Also ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, man trifft jeden Tag 20.000 Entscheidungen. Viele irgendwo im Hinterkopf, so putze ich mir die Zähne oder nicht, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Schalte ich jetzt den Gang hoch oder runter? All das tue ich schon irgendwo im Hinterkopf. Aber auch ganz viele Entscheidungen in meinem Leben treffe ich sehr bewusst. Und das, wenn man darüber nachdenkt, wird einem auffallen, das zu erwartende Ergebnis hat Einfluss auf die Entscheidung, die ich treffe. Okay, sei es für eine Prüfung zu lernen. Also wenn ich daran glaube, dass eine gute Note drin ist, werde ich mehr lernen und nicht nur aus Eier, wäre auch nicht schlecht. Also das zu erwartende Ergebnis hat Einfluss auf die Entscheidungen, die ich heute treffe. Anders ausgedrückt, die Perspektive ist entscheidend. Die Perspektive auf das, was da kommt, ist entscheidend für meine Entscheidungen heute. Mal 2 Beispiele. Stell dir vor, du bist auf einer richtig schönen Hochzeit eingeladen und du hast Gastgeber, also das Hochzeitpaar, das sind Leute, die wissen, wie gutes Essen geht. Und die haben sich vorher, die haben sich da einmal den Catering-Service oder das Hotel, sind sie da gewesen, haben deswegen die Hochzeit genau deswegen dort ausgerichtet, haben sich einmal durchs Essen probiert, haben sich das alles ganz genau angeschaut. Und dann bist du an diesem Abend und das Buffet wird eröffnet. Und jetzt läufst du an diesem Buffet vorbei und es beginnt mit den Vorspeisen. Da liegen die Antipasti, vielleicht ist da noch eine Frühlingsrolle oder ein Salat mit den unterschiedlichen Dressings und denkst so, ja, damit beginne ich mal. Heute vielleicht auch gesund, einen schönen Salat. Aber irgendwie eine Frühlingsrolle, komm, die geht auch noch. Und dann gehst du weiter und dann kommt irgendwann die Vorspeise und diese guten Dinge, die du dort siehst, in dieser Schüssel, in dieser Sahnesoße, dieses gebratene Hähnchen mit der Ananasscheibe obendrauf. Und denkst du, oh, das geht auf meinen Teller mit drauf. Also Salat ist schon verputzt und das bringt, ist ja weg, das ist Salat, das kannst du ja komprimieren. Und dann nimmst du dieses Hühnchen und dann gehst du nur einen Schritt weiter und dann siehst du diese Schüssel, oh, diese Rotweinsoße und der Braten da drin, kannst du es riechen und denkst so, auf meinem Teller ist noch Platz. Und du nimmst es auf deinen Teller und dann gehst du weiter und siehst so, oh, da liegen noch andere Dinge, aber der Teller reicht nicht aus, ich muss ja auch noch so ein bisschen Ofengemüse mit drauflegen, oder? Und dann ist der Teller voll und dann setzt du dich hin und isst und denkst so, aber da waren noch viele andere Schüsseln, die habe ich noch nicht probiert. Dieser Reis mit den Rosinen drin und vielleicht nochmal was von diesem Hähnchen. Und das habe ich noch alles gar nicht probiert. Das geht auch alles noch. Und du isst und isst. Und dann kommt es ja eigentlich zum Highlight. Dann kommt der Nachtisch. Wackelpudding mit Vanillesoße. Und es muss da drin schwimmen. Mein geheimer Jugend-Kindertraum ist, irgendwann in einer Badewanne mit Wackelpudding zu sitzen. Mit Wackelpudding. Na, über Jürgen. Bilder im Kopf, geht raus. Götterspeise. Käsekuchen, Tiramisu, Eiscreme. Und du denkst, da ist noch so viel Gutes, das muss ich alles noch nehmen. Und jetzt ist die Frage an diesem Abend, welche Perspektive hast du? Hast du die Perspektive für diesen Abend von, ich muss das alles einmal mitnehmen, ich muss mich einmal durchgefressen haben, egal wie ich hinterher fühle? Dann hast du eine sehr kurzfristige Perspektive. Wenn du eine ein bisschen längere Perspektive hast, so eine Zwei-Tages-Perspektive, dann wirst du denken, okay, weißt du was, okay, ein Nachtisch geht, vielleicht reicht auch einmal das Hähnchen mit der Sahnesoße und der Rinderbraten, der sieht gut aus, aber den lasse ich einfach. Weil ansonsten, wenn ich mich heute vollfresse, werde ich morgen den ganzen Tag durch die Gegend laufen und ich werde mir einfach nur kotzübel fühlen. Also werde ich es bleiben lassen. Wenn du sogar eine 6-monatige Perspektive hast, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich werde keinen einzigen Nachtisch anrühren, weil jedes Gramm Zucker, was ich heute zu mir nehme, muss ich ja in den nächsten Monaten wieder abarbeiten. Das wird eine Quälerei. Die Perspektive, die du hast, ist entscheidend für die Entscheidung, die du heute triffst. Und das ist ja noch verkraftbar, was wir dort machen. Aber lass uns mal ein anderes Beispiel nehmen. Stell dir vor, du bist Anfang 20 und du bekommst Post von der Bank. Die wollen mal wieder was verkaufen, was Gutes für dich tun. Natürlich nicht für sich. Und sie bieten dir eine private Altersvorsorge an. Und du bist Anfang 20, verdienst dein erstes Gehalt und denkst so, was interessiert mich eine private Altersvorsorge? Damals gab es einen Politiker, der hat gesagt, die Rente ist sicher, darauf setze ich. Ich vertraue Menschen. Und dann mit 67 gehe ich in Rente, ist gar nicht mehr so weit hin, noch 30 Jahre. Und dann bin ich drin, na gut, vielleicht auch erst mit 75, wer weiß, was da noch so kommt. Wird schon irgendwie passen. Ich brauche nämlich heute mein neues iPhone. Ich brauche heute, ja, weißt du, ich habe die Klamotten gesehen und meine, die sind schon ein bisschen älter, ich brauche die heute. Ich brauche heute das Neue, ich werde mein Geld, was ich heute habe, werde ich heute investieren, weil ich die Dinge heute brauche. Und irgendwann wirst du aber merken, im Laufe des Lebens, spätestens dann, wenn du 66 bist, wirst du denken, wow, so viel kommt da doch nicht bei rum bei der Rente, die mir versprochen würde. Die private Altersvorsorge wäre gut gewesen. Und jetzt will ich dir nicht sagen, schieß eine private Altersvorsorge ab. Das ist alles deine Entscheidung. Sei klug. Ich will dir nur deutlich machen, die Frage der Perspektive ist entscheidend. Wie weit reicht dein Horizont auf das, was du schaust, was da noch kommen wird? Und es wird die Entscheidung, die du hier im Heute triffst, sehr bewusst beeinflussen. Dein Zeithorizont, deine Perspektive beeinflusst deine Entscheidung heute. So, vielleicht bist du hier schon reingekommen, hast gesagt, oh cool, jetzt gibt es eine Leitlinie bis nach vorne zur Bühne. Aber nein, das, was du gesehen hast, vielleicht sogar noch rumgetrampelt bist, ist dein Leben. Dein Leben. Allerdings, das meiste, was wir sehen in unserem Leben, ist eigentlich nur dieses kleine Stückchen hier vorne. Also für die ganz hinten, hier vorne ist ein Teil dieses gelben Seils, ist schwarz markiert und das ist dein Leben hier auf der Erde. Zumindest beschreibt es die Bibel so. Die Bibel spricht von einem ewigen Leben und ewig, wissen wir alle irgendwie, ist unendlich. Es hört gar nicht auf. Und das hier ist mein Leben im Verhältnis zu dem Rest, der da noch kommen mag. Das ist irgendwie noch ganz schön lang. Also wir haben kein unendliches Seil gefunden im Internet, gab es nicht, hat Amazon nicht angeboten. Wenn jemand eine Erfindung hat, sagt Bescheid. Das sind meine 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 Jahre meines Lebens. Und die Frage ist, welche Perspektive habe ich? Habe ich die Perspektive auf, hier hinten, da gibt es noch Rente und die Rente will ich genießen? Oder geht meine Perspektive sogar über diesen Punkt hinaus in den gelben Bereich hinein? Und ich darf dir verraten, wenn du diese Perspektive einnimmst, wird das Auswirkungen auf die Entscheidungen haben, die du in deinem Leben hier auf der Erde triffst. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther, an die Kolosser, an die Korinther hat er auch geschrieben, da kommen wir gleich auch noch zu, aber an die Kolosser hat er es auch geschrieben und er drückt das folgendermaßen aus. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, also das, was Stefan vor 14 Tagen gesprochen hat, und zwar auferweckt meint in diesem Moment von ab dem Tag deiner Wiedergeburt, da ist etwas in dir auferweckt worden, da ist Christus in dir, da ist neues Leben in dir, da beginnt schon das ewige Leben, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was die irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Man sieht es noch nicht, dass wir schon wieder auferweckt sind, richtig? Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also Paulus macht mit krassen Worten irgendwie deutlich und sagt, weißt du was, richte dich auf das andere aus, deine Gedanken, weil für diesen Teil seid ihr gestorben. Und ich merke in meinem Leben, nee, für diesen Teil bin ich noch irgendwie noch so gar nicht gestorben. Da gibt es noch so viele Dinge, die ich erleben will. Ich kann mich daran erinnern, so als 18, 19-Jähriger habe ich gesagt, boah, ich will, wann auch immer Jesus wiederkommt, aber ich will noch einmal Papa werden. Ich will einmal das hören, dass jemand zu mir Papa sagt. Ich will noch dieses oder jenes erleben. Und da gibt es Sehnsüchte in meinem Leben, die mich ziehen. Da gibt es Dinge, die ich richtig toll finde, den nächsten Kinofilm, das nächste Auto, das eigene Haus, das sind all diese Dinge. Und Paulus ist so krass und sagt, für diese Dinge seid ihr gestorben. Er sagt nicht, dass sie völlig egal sind. Das ist auch nicht meine Message heute, so von wegen, aha, kümmere dich nicht mehr um das Hier und Jetzt. Nein, nein. Aber er sagt, auf das, worauf du dein Leben ausrichten sollst, welche Perspektive du hast, was auf dich zukommen wird, ist dieser lange Teil. Es wäre dumm, nur auf dieses zu schauen. Wenn deine Perspektive nur 80 Jahre sind, sagt Paulus, dann ist es dumm von dir. Sondern richte deine Gedanken aus auf das Himmlische, auf das, was nicht vergehen wird, was schon da ist, da wo Christus schon jetzt ist. C.S. Lewis dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, einer der bekanntesten Denker, Philosophen des letzten Jahrhunderts, hat Chroniken von Narnia geschrieben, Pardon, ich begriff, all diese großartigen Gedanken, die er vermittelt hat. Und er sagt Folgendes über genau diesen Punkt. Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Zielt man auf den Himmel, so bekommt man die Erde als Zugabe. Zielt man auf die Erde, so bekommt man keins von beiden. Die Frage, die sich aufdrängt und die jeder für sich beantworten muss, ist, lebst du für diese oder für die zukünftige Welt? Lebst du für diese oder für die zukünftige Welt? Diese Frage stellt Christus dir. Diese Frage stellt Paulus dir und du musst du für dich beantworten. Und nicht aus einem Druck, sondern ich werde dir gleich aufzeigen, mit einer hoffentlichen, mit einer echten Vorfreude. Und ich finde das krass, wenn man über die erste Kirche nachdenkt, die Christen im ersten und zweiten Jahrhundert, mit was für einer Power die unterwegs waren. Und Paulus, wenn du sein Leben anschaust, mit was für einer Kraft und was für einer Hingabe er unterwegs war. Und man kann sich die Frage stellen, ja, woran liegt das? Und ja, ich glaube, es hat auf der einen Seite damit zu tun, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, damit sie in Kraft hingehen und das tun. Aber wenn du die erste Christenheit anschaust, die haben erwartet, dass Jesus morgen wiederkommt. Die Evangelisten haben die Evangelien deswegen so spät geschrieben, weil sie dachten, das brauchen wir nicht, weil Jesus wird morgen wiederkommen. Mit dieser Naherwartung waren sie unterwegs, die Ewigkeit wird morgen beginnen und die Wahrheit ist, die Ewigkeit könnte für mich jetzt gleich im nächsten Moment passieren. Nicht, wann Jesus wiederkommt, sondern wann werde ich ihm gegenüberstehen, mein Tod, wer weiß, wann der ist. Mit dieser Naherwartung waren sie unterwegs. Und Paulus, warum war er so kraftvoll unterwegs? Weil er wusste, da gibt es ein Leben in Ewigkeit und das war sein Zugpunkt. Da hat er den Anker reingeworfen und das hat alles gehalten. Michael hat, glaube ich, letzte Woche mit euch drüber gesprochen, über warum gibt die Ewigkeit eigentlich so eine Hoffnung in dem Leid, was ich im Hier und Jetzt erlebe. Ja, weil es ein Leben danach gibt, weil mein Anker nicht hier irgendwo geworfen ist. In deinem Lebensboot magst du unterwegs sein. Du wirfst den Anker aus und im Sturm ist die Frage, hält der oder hält der nicht? Und wenn der in deiner Gesundheitsvorsorge ist, in deiner Rentenvorsorge, in deinem Bankkonto, wo auch immer ist, dann ist der in dieser Welt verankert und es kann gut sein, dass er dich nicht hält. Aber wenn du ihn in die Ewigkeit geworfen hast, deinen Anker, dann wird er dich halten. Der ist unverrückbar. Paulus entwickelt so eine Kraft in seinem ganzen Leben, weil er eine Ewigkeitsperspektive hat. Weil er weiß, worauf er zuläuft, auf welches Ziel. Weißt du, es gibt ja diese krassen Stellen, dass er sagt, weißt du was, ich wäre lieber bei Jesus, aber für euch bleibe ich noch hier. Danke, Paulus. Ja. Aber ich glaube, das war zutiefst in seinem Herzen drin. Der hat danach geeifert, der hat gesagt, es wäre für mich viel, viel besser. All das hier achte ich für Dreck, das ist alles wie Kot. Ein anderes Wort benutze ich jetzt nicht mehr dafür. All das ist so unwichtig, aber das ist das, was mich zieht. Darauf laufe ich hin. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Verhältnis anschaue, selbst wenn mein Leben 40 wird oder 80 wird, im Verhältnis zu dem, was da noch alles kommt, ist es so nebensächlich. Und ich merke, da ist so eine Power drin, da ist so eine Kraft drin. Und mich hat dieses ganze Thema so neu gepackt. Und ich merke, das löst etwas aus an Energie, auch an Fokus zu setzen auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. So schnell sind wir mit den Dingen dieser Welt beschäftigt. Und die sind auch schön und die sind auch nicht verboten. Auch Urlaub machen ist nicht verboten, auch ein neues Auto ist nicht verboten, all das nicht. Aber die Frage ist, was hat wirklich die Priorität in meinem Leben? Wo eifere ich hinterher? Lebst du für diese oder für die kommende Welt? Früher, als ich über dieses Thema Ewigkeit und Himmel nachgedacht habe, und vielleicht geht es dir heute noch genauso, habe ich da, das langweilt mich. Also ganz ehrlich, die Vorstellung von dem, wir stehen da alle um den Thron Christi herum und wir rufen heilig, 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 und neben dir stehen noch die Engel mit ihrer Harfe und die rufen auch heilig, 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 bis in alle Ewigkeit. Dann denke ich so, das zieht mich gerade nicht so. Da finde ich unsere Lobpreisband viel, viel geiler. Und dann diese Straßen aus Gold, die ziehen mich auch nicht, die türmen mich voll ab. Ich denke so, Gold, also da gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker. Ich habe einen Ring aus Weißgold, warum? Weil wir Gold nicht mögen. So, ja, ich weiß, Gold ist wertvoll. Aber ganz ehrlich, hier ist auch schön. Was sollte mich daran ziehen? Und ja, ich habe auch mal irgendwo was über Belohnung im Himmel gelesen. Aber ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, ob ich jetzt ein Krönchen habe, zwei Krönchen oder 20 Krönchen, die ich am Ende vor den Thron Jesu niederlege. Also es hat mich nicht gezogen. Vielleicht dich wohl, weil du sagst, hey, Straßen aus Gold, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen und so. Es hat mich nicht gezogen. Aber irgendwann gab es diesen Punkt, wo mir was aufgegangen ist. Das Leben mit Jesus nicht nur bedeutet, ich entscheide mich für ihn und ich habe die Eintrittskarte in den Himmel und im Hier und Jetzt macht er die Dinge ja auch irgendwie besser oder ertragbarer oder hilft. Und hier im Heute, da beten wir dafür, dass er heilt und dass er Ehen wiederherstellt und dass meine Kinder auch wohl erzogen werden. Also ich bete dafür und dann sagt er, das ist deine Aufgabe, Jürgen. Aber da gibt es noch was anderes, etwas, was darüber hinaus reicht. Und manchmal sind wir so auf, auch in unseren Kirchen, so auf das dieses fokussiert. Auf das, dass Jesus im Hier und Heute möglichst alles gut macht. Und ja, Jesus' ewiges Leben beginnt ja auch schon hier und heute. Aber da gibt es noch mehr, was darüber hinausragt. Irgendwann fing es mir irgendwie an zu dämmern, dass der Himmel vermutlich doch ein viel, viel besserer Ort ist und dass da gar nicht langweilig ist. Also wenn Gott doch schon diese Welt geschaffen hat, in der ich mich extrem wohlfühle und er sagt, es gibt noch ein Upgrade und es wird noch besser sein, dann werde ich mich dort auch wohl wohlfühlen. Ohne jetzt zu viel über Himmel und wie könnte es aussehen und all diese Dinge zu erzählen. Aber wenn einem irgendwie aufgeht, hey, da ist etwas in die Ewigkeit und wie gestaltet sich das wohl? Wie könnte das sein? Und wenn dir dann auf einmal aufgeht, hey, dieser kurze Abschnitt ist ein Test für das, was kommen wird. Dieser kurze Abschnitt ist die Chance, nicht nur mich für Jesus zu entscheiden, sondern dieser kurze Abschnitt von meinem gesamten Leben gibt mir die Chance, die Ewigkeit, meine Ewigkeit mitzugestalten. Da liegt eine Verantwortung in meinem Leben, in meinen Dingen, die mir gegeben wurde, wie ich damit umgehe, wie ich handle, wie sich meine Ewigkeit gestaltet. Nicht nur wo, sondern wie sich der Himmel für mich gestalten wird. So, auch das, um nochmal deutlich zu machen, weil die Themen und die Bibelstellen, die gleich kommen, da möchte ich nicht, dass wir in ein falsches Fahrwasser kommen. Deswegen glaube ich, dass wir das schon 100-mal in dieser Kirche gehört haben. Und trotzdem immer noch wieder sagen müssen, weil es, glaube ich, so wichtig ist. Nicht das, was du tust, entscheidet darüber, ob du in der Himmel oder in der Hölle landest. Sondern es entscheidet sich, ob du den Weg, die Eintrittskarte in den Himmel bekommst, ob du an Jesus Christus glaubst und sagst, Jesus, ich möchte, dass du die Schuld meines Lebens nimmst und am Kreuz dafür bezahlst. Das nehme ich für mich in Anspruch, deswegen bin ich Kind Gottes, deswegen habe ich ein Leben in Ewigkeit. Punkt. Und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass mein Leben egal wäre und es keine Auswirkung auf die Ewigkeit hätte, wie sich die Ewigkeit gestalten wird. Wenn man dann ins Neue Testament reinschaut, dann gibt es einen Schlüsselbegriff, dafür, über dieses, wie gestalte ich meine Ewigkeit hier, wie gestalte ich mein Leben hier, und welchen Einfluss hat das? Und das ist der Schlüsselbegriff Lohn. Lohn im Himmel. Und ich weiß, es ist in gnadenbetonten Gemeinden wie unserer, sprechen wir so selten über Lohn im Himmel, oder? Aber heute werden wir das so richtig tun. Warum? Weil Jesus ganz viel über Lohn spricht. Einen ewigen Lohn, und der ist so massiv, dass er unsere Wertmaßstäbe so richtig auf den Kopf stellt. Ich glaube, manchmal haben wir Jesus gezähmt. Dann ist er so ein Sozialromantiker, der mein Leben hier so ein bisschen besser macht. Der sagt, ja, geh sonntags in die Kirche, bete auch noch ein bisschen und für deine Oma und für deinen Nachbarn und deine Ehe will ich auch noch helfen. Und das ist alles gut und das ist gar nicht falsch. Aber Jesus ist viel radikaler. Jesus ist viel herausfordernder mit dem, was er sagt. Jesus spricht von einem Erbe, einem Reich, was wir im Besitz nehmen, und zwar dementsprechend, wie wir auf dieser Erde gelebt haben. Er macht deutlich, hey, so wie du diese Jahre gelebt hast, wie du die gestaltet hast, hast Auswirkungen auf den Rest deiner Ewigkeit. Nicht nur, wo du sie verbringst, sondern wie du sie verbringst. In Matthäus 6 geht eigentlich das ganze Kapitel darum, dass Jesus sagt, hey, da gibt es ein Reich für euch zu erben. Matthäus 6, Vers 1, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Und dann zählt er einige Dinge auf, die belohnt werden, zum Beispiel Gutes zu tun, dem Bedürftigen etwas zu geben, Gebet und Fasten, was belohnt wird, mein Umgang mit Finanzen. Ein Vers, den man wahrscheinlich häufiger schon mal gehört hat, ich lese ihn trotzdem nochmal vor, weil er vieles so schön deutlich macht und einem vor Augen malt. Matthäus 6, ab Vers 19. Da sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Jesus sagt, du hast die Möglichkeit, in diesem begrenzten Zeitraum kannst du zwei Dinge tun. Du kannst entweder hier sammeln, aber es wird vergehen, Motten und Rost und Inflation und auf einmal löst sich es im Nicht auf. Oder du kannst auf dieser Seite, da kannst du auch sammeln. Und er macht damit noch etwas deutlich. Er sagt, hey, da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Das ist wieder dieser Anker. Ist mein Schatz hier? Dann ist mein Herz auch hier. Dann wird sich das auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Geld ist immer ein Herzensverstärker. Das zeigt auf, wohin entwickle ich mich eigentlich? Was zieht mich eigentlich? Und Jesus sagt, hey, du hast die Möglichkeit, du kannst hier auf dieser Seite, kannst du einzahlen. Und es wird dein Herz auch dahin ziehen. Und weißt du, was ich daran faszinierend finde? Nicht nur, dass du dir Schätze sammeln kannst. Weil ich habe gedacht, es ist ja schön, dass ich Schätze im Himmel sammeln kann. Aber habe ich dahinter auch was von? Ich glaube, es würde keinen Sinn machen, dass Jesus sagt, sammel dir Schätze im Himmel, wenn du hinterher keinen Zugriff auf dieses Vorsorgekonto hast. Und ich glaube, das wird einen Unterschied machen. Ob da was drauf ist oder ob da nichts drauf ist. Wie viel da drauf ist. Ich glaube, wenn ich ein Bankkonto habe und da kann ich drauf einzahlen und sparen, aber ich kann da nicht drauf zugreifen, dann macht das gar keinen Sinn. Aber Jesus sagt, hey, du kannst die Schätze in der Ewigkeit sammeln und dann werde ich in der Ewigkeit auch Zugriff darauf haben. Und es wird einen Unterschied machen. Wie auch immer die Währung dort ist, wie auch immer sich das gestaltet, da ist die Bibel sehr wenig aussagend. Ja? Es gibt so ein paar Ansätze. Aber Jesus verspricht dort, da gibt's etwas in Ewigkeit, auf was du zugreifen kannst. Dann kannst du weiter die Evangelien lesen. Und wenn du nur mal schaust, okay, was sagt Jesus, dann springst du mal in die Offenbarung 22, ab Vers 12. Da sagt Jesus, macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Also A macht er deutlich, ihr werdet nicht wissen, wann ich komme. Es kann zu jeder Zeit sein, es kann jetzt in diesem Moment sein, vielleicht erst in 3 Jahren oder in 30 Jahren, who knows. Die ersten Christen dachten, der wird wiederkommen, jetzt. Jesus weckt in uns diese Perspektive, lebe den Tag damit, dass es dein letzter hier auf Erden sein könnte. Warum? Weil du dann bewusster Entscheidungen triffst. Und er macht noch etwas deutlich. Ich werde jedem den verdienten Lohn geben. Also Jesus bringt eine Relation rein. Er sagt nicht einfach nur, ja, dann kriegt ihr alle Lohn, dann feiern wir eine fette Party, sondern er sagt, ich gebe jedem den verdienten Lohn. Entsprechend dem, wie du gehandelt hast. Du kriegst, was du verdienst. Nicht Himmel oder Hölle, das meint das nicht, sondern dein Leben in Ewigkeit, wie sie sich gestalten wird. Und das Ding ist, es ist kein Nebenthema in der Lehre Jesu, sondern Jesus ist vom Himmel aus, da ist er angedockt, das ist seine Perspektive immer. Für uns macht die auch Sinn, die ist ja auch viel, viel länger. Oder? Es gehört zu Jesu Grundaussagen, dass es einen Lohn im Himmel gibt und dass das, was du auf Erden tust, einen direkten Bezug in die Ewigkeit hinein hat. Und ich glaube, es gibt wohl nichts, was so glaubensvoll sein könnte, sich in meinem Glauben so ausdrückt, wie diese Perspektive zu haben. Es gibt dieses Leben nach dem Tod, da ist eine Ewigkeit und im Hier und Jetzt gestalte ich mein Leben so, dass es eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat. Und das mag in so vielen Bereichen des Lebens sein. Also wir sprechen ja, Geld war jetzt ein Beispiel davon. Aber Jesus hat ja gesagt, welche Dinge er belohnen wird. Gebet, Fasten, wie gehe ich mit den Menschen um? Da liegt Lohn drauf. Jesus sagt, das ist nicht egal. Das ist nicht nur, sei hier ein bisschen fromm und dann feiern wir zusammen in der Ewigkeit. Wir werden dort feiern, mit Sicherheit. Aber er sagt, da gibt es etwas, das kannst du im Hier und Jetzt beeinflussen. Jetzt können wir sagen, ganz ehrlich, Jesus, warum eigentlich? Können wir nicht einfach nur alle zusammen Party machen im Himmel, wenn wir da sind? Wir haben es alle geschafft, haben es irgendwie durchgestanden und dann sind wir alle gleich. Weil Jesus macht ja etwas anderes. Er sagt ja nicht, wir sind dann alle irgendwie, ist alles easy, ist egal, wie du hier lebst. Sondern er setzt ja diesen Punkt von Lohn. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass er einen Anreiz setzen will für unser Leben im Hier und Jetzt, damit wir bestimmte Dinge tun und bestimmten Dingen nacheifern. Warum komme ich da drauf? Wenn ich meine Kinder anschaue, dann können sie tun und lassen, was sie wollen. Die können mich treten, die können mich anspucken oder die können mir jeden Morgen Kaffee ans Bett bringen. Es wird nichts von dem, wird irgendetwas an der Liebe, die ich zu ihnen habe, verändern. Nichts. Ich bräuchte keine Sekunde, um zu entscheiden, ob ich mein Leben für sie gebe oder nicht. Mein Leben oder ihrs? Sofort meins. Die Liebe, die ich für meine Kinder habe, ist unveränderbar. Die Liebe, die Gott zu dir und zu mir hat, ist unveränderbar. Die hat er ein für alle Mal am Kreuz bewiesen. Als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Du kannst nichts tun, gar nichts. Nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, nicht besonders fromm sein, nicht jeden Tag 24 Stunden beten, alle Menschen ganz, ganz lieb haben oder ihm bis kurz vor deinem Tod auf die Bibel spucken oder sie verbrennen. Nichts ändert die Liebe Gottes zu dir. Nichts daran. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott dein Leben nicht bewerten würde. Ob ich mit meinen Kindern heute das volle Taschengeld auszahlen werde oder mit ihnen zu McDonald's fahre oder ins Legoland, hat nichts damit zu tun, wie sehr ich sie liebe, sondern hat damit zu tun, wie ich ihr Verhalten bewerte. Da gibt es einen Anreiz. Warum? Weil es ein Zugpunkt ist, ein bestimmtes Verhalten hervorzuholen und zu verstärken. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Gott so gesetzt hat, weil wir Menschen auch ein bisschen so ticken, wie er uns geschaffen hat. Und was er sich sonst noch alles denkt in der Ewigkeit, darfst du auch gerne nachforschen und mir auch gute E-Mails schreiben, wenn du was gefunden hast. Ich sage ja, glaubensvoll. Glaube ist manchmal auch das, was wir nicht sehen, was wir noch nicht wissen und trotzdem zu handeln, weil wir sagen, hey, wir gehen auf das Wasser hinaus, weil Jesus gerufen hat. Was auch immer dann kommen wird, wie auch immer sich das gestalten wird, das ist glaubensvolles Leben. Klingt das zu hart? Entweder seid ihr innerlich so, was erzählt der? Oder ihr seid eingeschlafen. Oder ich weiß es nicht. Aber wenn es so hart klingt, habe ich gedacht, dann könnte es sein, dass wir Jesus zu weich gespült haben. Weil Jesus in seinen Aussagen radikal ist. Seine Liebe ist unveränderbar. Das dürfen wir niemals vergessen. Aber es bedeutet nicht, dass Gott unser Leben nicht bewerten würde. Weißt du, was das Gute daran ist, warum ich mich darüber freuen kann? Und ich keine Sorge davor habe. Nicht nur, weil ich an den liebenden Gott glaube, sondern weil es dabei nicht darum geht, um Verdammnis, um ein strafendes Gericht, sondern es geht um Belohnung. Es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht um Belohnung. Okay? Meine Sünden sind an die tiefste Stelle des Meeres geworfen. Gott ist kein Angler, der wird sie nicht wieder hochholen und sagen, ja, dafür musst du aber noch mal 2 Jahre ins Feuer gehen. sondern es geht um Belohnung. Okay, wie und wo entscheidet sich denn nun, wie das mit dem Lohn aussieht? Was genau wird denn nun bewertet? Paulus schreibt einen Brief, er schreibt zwei Briefe oder wahrscheinlich sogar drei oder vier an die Korinther, aber zwei von denen wir wissen, die wir in der Bibel finden. Und er beschreibt, was passiert, wenn wir sterben, dass wir eben diesen vergänglichen Körper verlassen, einen neuen Körper bekommen, worüber Stefan gepredigt hat in 2. Korinther 5. Und dann sagt er etwas, was mit diesen Menschen, die einen neuen Körper bekommen haben, was dann passieren wird. Also er schreibt an Christen, nicht an irgendjemand anders, sondern an Christen. Da heißt es dann in 2. Korinther 5, Abvers 10, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. So, ich weiß nicht, welche Gefühle bei dir geregt werden, wenn du an Richterstuhl denkst. Meine ersten waren so, wow, fühlt sich jetzt nicht so gut an, oder? Ja, es geht um Belohnung, aber Richterstuhl, da kommt einfach so ein Touch mit von, jetzt will ich da gar nichts verwässern, aber ich glaube, das Bild, was man vielleicht zu Anfang im Kopf hat, nämlich ich stehe vor Gericht und am Ende wird ein Urteil gefällt, das, was dort Paulus beschreiben will, ist, dass dort eine Entscheidung getroffen wird, Entscheidung über die Taten, die wir getan haben. Und das Bild, was mir, um das ein bisschen einzuordnen, nicht besser gefällt, sondern ich glaube, was es besser trifft, ist an der Stelle das Bild von einem, nicht Sportgericht, sondern einem Wettkampfrichter, okay? Ein Wettkampfrichter, schau sie da an, wie sind die Leute im Ballett, wie tanzen sie oder was für eine Haltungsnote bekommen sie und dann sitzen drei Wettkampfrichter da und dann sagt der eine 2, Jürgens Wirbel war nicht so schön oder jemand sagt 8, das war richtig vorzüglich oder jemand sagt sogar die 10. Dort wird etwas bewertet, warum? Um hinterher zu bestimmen, welchen Preis du bekommst. Es geht nicht um ein Gericht, also um Verurteilung, sondern um eine Belohnung. Das Wort, was dort mit Schlechte übersetzt ist, also dass das Gute und das Schlechte bewertet wird, das Wort Schlechte ist eigentlich besser zu übersetzen mit wertlos. Also was hat einfach keinen Bestand, das wird gleich im nächsten Vers auch noch deutlich. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 3, ab Vers 8, 2. Korinther 5, Vers 10, den hatten wir gerade, jetzt muss ich einmal selber gucken. Kurz vorbemerkt zu 1. Korinther 8. Paulus beschreibt dort etwas als ein Bauwerk. Was ein Bauwerk ist, es gibt ein Fundament, es gibt Wände, es gibt ein Dach, das ist irgendwie ein Bauwerk. Und er benutzt dieses Bild sowohl für seine Gemeinde, als auch den Bau an der Gemeinde, als auch für unser ganz individuelles Leben. Wie bauen wir das? Und dann sagt er dort Folgendes zu. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Er sagt, hey, wir bauen hier Gemeinde und benutzt das, hey, einer pflanzt, einer bewässert. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf, doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine gebrauchen oder Holz, Heu oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Paulus sagt, wir können unser Leben bauen, wir können Gemeinde bauen mit zwei unterschiedlichen Materialien. Einen, die Bestand haben, oder mit Materialien, mit Dingen, die keinen Bestand haben, die im Feuer einfach vergehen. Und er sagt, am Tag des Gerichts wird so sein, deine Taten werden bewertet werden, jeder für sich. Du stehst vor Gott und Gott wird, ich weiß nicht, wie dieser Film ablaufen wird, und wird sagen, schau dir an, Jürgen, das ist das, was du getan hast, das ist das, wie du gebaut hast. Das ist wie Gold, das wird im Feuer bestehen bleiben, dafür erhältst du einen Lohn. Oder hier sind Dinge, da hast du mit gebaut, das hat leider keinen Bestand. Das mag vor Menschen schön ausgesehen haben, Jürgen, aber bei mir hat es keinen Bestand. Es war wertlos, es ist einfach vergangen. Und dann heißt es nicht Bestrafung, sondern auch hier heißt ja der letzte Vers, hey, es mag alles verbrennen, und du bist wie durchs Feuer gerettet. Stell dir vor, du sagst, Gott, ich habe hier ein schönes Haus gebaut. Dann kommt das Feuer und es bleibt nichts stehen, aber du bist gerade noch so raus. Du bist gerettet. Aber leider das, was du dachtest, gebaut zu haben, ist nicht da. Oder positiver ausgedrückt, hoffentlich steht da was, was Bestand hat. Ich hoffe, dass deine Hoffnung für dein Leben, meine Hoffnung für mein Leben ist es, dass das, was ich in diesen 40, 80 Jahren auf dieser Welt tue, dass es Bestand hat und dass Gott eine Bewertung trifft und sagt, Jürgen, das war gut. Hier ist dein Lohn, den ich dir versprochen habe. Das, was deutlich wird, ist, es liegt in unserer Verantwortung, wie wir unser Leben leben und wie sich dann unsere Ewigkeit gestaltet. Das hat Gott in unsere Hände gelegt. Für deine Errettung kannst du nichts tun, kein einziges Stück. Du kannst es in Glauben annehmen, das, was Christus getan hat. Aber wie sich deine Ewigkeit gestaltet, hat Gott in unsere Verantwortung gelegt. Ich glaube, die Kirche in Korinth damals und wahrscheinlich wir genauso heute leben in dieser Herausforderung, diese 70, 80 Jahre Perspektive zu haben, ein Leben für diese Welt zu leben und nicht den Fokus auf die Ewigkeit zu legen. Meine Begabung, meine Talente, meine Ressourcen für etwas einzusetzen, was eventuell nur in dieser Welt Bestand hat. Und Paulus mahnt an der Stelle oder er motiviert uns, drück's aus, wie du willst und sag, hey, das, was du bekommen hast an Talenten, an Ressourcen, setz es ein für etwas Ewiges. In Matthäus 25 erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das sind so die Endzeitreden. Er spricht über das, was wir passieren am Ende der Tage beziehungsweise danach, wenn ich wiedergekommen bin. Was werde ich dann tun? Und eins dieser Gleichnisse, auch recht bekannt, ist von diesen drei Arbeitern. Drei Diener, denen er Talente gibt, ein unterschiedliches Maß an Talenten. Und dann kommt er wieder und dann bewertet er das, was die Menschen mit diesen Talenten gemacht haben. Da heißt es dann in Matthäus 25, Vers 23, als kleiner Ausschnitt davon, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Also die Situation ist, Jesus steht da und sagt, hey, ich habe dir Dinge anvertraut. Ich habe dir was an Begabung gegeben. Ich habe dir dich ein bestimmtes Netzwerk von Menschen hineingesetzt. Ich habe dir bestimmte Ressourcen anvertraut, sei es Finanzen, sei es was auch immer. Und eines Tages werde ich vor dir stehen und ich werde dich fragen, was hast du damit gemacht? Und das mag ein bisschen einschüchtern, aber ja, ich sage ja, Jesus ist radikal. Sag nicht, ah ja, passt schon. Ist schon okay. Weißt du, ich habe dich dermaßen begabt. Hast halt gedacht, du baust deine eigene Karriere. Ah, passt schon. Er sagt, ja, komm mit in den Himmel. Aber er sagt nicht, passt schon. Nochmal, es geht nicht um Bestrafung an der Stelle, aber ich glaube, es werden Dinge deutlich, wie wir unser Leben gebaut haben, mit was wir gebaut haben, für was wir Dinge eingesetzt haben. Einer der Diener hat nur ein Talent bekommen, was aber zu Anfang gar nicht entscheidend ist. Er hätte am Ende genauso viel Lohn bekommen können, wie der 10 Talente bekommen hat. Ich glaube, der 10 Talente hatte, für den war das Maß des Anspruchs einfach noch höher. Und der sagt in diesem Gleichnis, hey, ich wusste, dass du ein strenger Herr bist, dass du drauf gucken wirst, was ich damit mache und deswegen habe ich es vergraben, weil ich wollte dir zumindest das ein Talent zurückgeben. Und sagt Jesus, nee, ich habe es dir gegeben, damit du es vermehrst. Und Vermehrung bedeutet nicht einfach, Treue bedeutet nicht einfach nur, ich behalte das, was da ist, sondern ich investiere, ich pflanze etwas, damit etwas entstehen kann. Das wird bei den anderen beiden Knechten, bei den Dienern deutlich. Der eine, der 5 hat, der andere, der 10 hat, wo etwas sich vervielfältigt. Und Jesus sagt, du guter und treuer Knecht. Und ich weiß nicht, wie du eines Tages vor Jesus stehen möchtest. Und für mich ist das einfach ein Riesenansporn. Für mich ist das keine Angst. Und für mich ist ein Riesenansporn, da ich möchte, wenn ich in die Himmelstür eingehe und Petrus mir High Five gibt und Jesus dort steht und sagt, Jürgen, das war dein Leben, lass uns anschauen, wie hast du gebaut, dann wünsche ich mir zutiefst, dass er sagt, du guter und treuer Knecht, komm herein und lass uns feiern. Das ist meine Perspektive für die Ewigkeit, dahin will ich laufen, dahin will ich gehen und dann verschwinden all die schönen Dinge dieser Welt. Die sind immer noch schön, aber die haben nicht mehr diese Priorität. So, bei diesem Gericht wird Jesus prüfen, mit was wir gebaut haben. Und jetzt ticken wir Menschen ja gerne so, wie wir vergleichen. Ich gucke da und sage, oh, weißt du was, Stefan Striefler, Alter, wie der predigen kann, Alter, wie viele Gemeinden der noch gründen wird und Forschern, wir Movement und wir sind so schnell im Vergleichen, richtig? Ja, ihr alle nicht. Scheinbar. Und ich denke so, oh, was soll ich denn da an Lohn bekommen? Ob Gott auch zu mir das sagen will. Weißt du, was das Schöne ist? Danach wird Gott gar nicht gehen. Sondern er wird deinen Lauf anschauen, was er dir gegeben hat. Er hat denjenigen, der ein Talent bekommen hat, nicht mit dem verglichen, der 10 Talente bekommen hat. Das war nicht der Punkt. Sondern ob ich meinen laufe. Das, was er mir anvertraut hat, das wird er bewerten. Die Zeit, die er mir gegeben hat, die Jahre, die ich hier auf der Erde gegeben hat, er setzt eine Relation, das, was er mir anvertraut hat, die Menschen um mich herum, was ich dort gesät und gepflanzt habe. Und jetzt kommt's, er wird nicht einfach nur das bewerten, was wir von außen sehen können. So wie wir Menschen das gerne machen. Boah, der ist ja erfolgreich. Guck mal, was der, boah, der fährt einen Porsche, hat eine fette Firma. Sondern Gott guckt gar nicht auf das Äußere. Ja, da mag Frucht sichtbar sein, er geht eine Ebene tiefer und sagt, ich werde deine Gedanken und deine Motivation bewerten. Paulus schreibt das in 1. Korinther 4, Vers 5. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Da mag sein, dass alle applaudiert haben, gesagt, Jürgen, was für eine tolle Predigt das von mir war. Und ich denke so, ja, stimmt. Oder wie ich diesem armen Menschen dort geholfen habe. Ich habe ihm 2 Euro gegeben, hoffentlich mal gucken, wer es noch gesehen hat. Und ich würde sagen, Jürgen, deinen Applaus hast du gehabt, aber ich habe dein Herz gesehen, dir ging es um Anerkennung. Dir ging es darum, dass du gut dastehst. Das ist aber nicht das, was ich in deinem Charakter entwickeln wollte. Oder er wird sagen, hey, weißt du was? Als du vorgestern die Toiletten geputzt hast und gedacht hast, warum macht das eigentlich niemand anders? Und es trotzdem gemacht hast, weil du gedacht hast, hey, wenn Sonntag hier jemand herkommt, dann möchte ich nicht, dass es so aussieht, sondern möchte ich, dass es sauber aussieht. Das habe ich gesehen. Und hierfür bekommst du den Lohn. Jesus wird unsere tiefsten Gedanken und unsere Motivation ist das, was er mitbewertet, was damit hineinkommt. Und auch das ist wieder nicht... Also ich möchte nicht, dass hier auf diesem Beamer meine tiefsten Gedanken, Motivationen und so stehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du immer denkst, so, ja, das dürfte jeder wissen. Und deswegen könnte das ja so ein bisschen Angst machen. All die Geheimnisse ans Licht bringen. Klingt ja fast ein bisschen gruselig. Aber auch da endet es, Gott wird jeden so loben, wie es ihm zusteht. Es geht nicht darum, um Bestrafung, es geht nicht um Demütigung, sondern es geht um einen Ansporn, über den Paulus dort schreibt. Ein Ansporn, den Gott uns gibt und sagt, hey, ich will dich belohnen, damit du deinen Charakter weiterentwickelst. Damit du schaust, hey, tue ich das zur Ehre Gottes? Tue ich das, um Menschen zu lieben? Ist ein Ausdruck von Liebe? Oder geht es am Ende doch wieder um mich? Ist ein Ansporn, mich zu entwickeln, meinen Charakter schleifen zu lassen? Nicht die Lorbeeren von außen zu suchen, sondern Lohn von Gott zu empfangen. Jetzt mag man ja sagen, weißt du was, ich habe Jesus einfach lieb. Jesus hat mich lieb und das muss doch reichen. Was interessiert mich denn Lohn? Und dann lass uns nochmal einen ganz kurzen Blick auf einen Jünger werfen, über den es heißt, hey, das ist der Jünger, den Jesus liebte. Jesus hat alle lieb gehabt, aber da war eine besondere Beziehung und es wird auch deutlich so, dass man, er hat sich nah bei Jesus aufgehalten. Er hat sein Ohr auf sein Herz gelegt, war eng bei ihm. Das ist Johannes, der Jünger, der am Kreuz steht, zu dem Jesus sagt, hey Johannes, sieh, das ist deine Mutter, also Maria, Jesus Mutter, wo er sagt, kümmere dich um die. Das ist die Person, die er am ehesten anvertraut, wo er etwas Besonderes hineinlegt. Und dieser Johannes schreibt Folgendes. In 2. Johannes Vers 8, achtet darauf, dass ihr nicht verliert, wofür wir so hart gearbeitet haben. Strengt euch an, damit ihr den vollen Lohn bekommt. Johannes spricht davon, es gibt ein unterschiedliches Maß an Lohn. Wenn es einen vollen Lohn gibt, dann gibt es scheinbar auch einen halben und die anderen Stellen haben es auch schon deutlich gemacht, es mag auch gar keinen Lohn geben. Aber Johannes macht deutlich, hey, eifert danach, ringt danach, rennt darauf zu. Und das widerspricht in keinstem, dass ich ja Jesus liebe, sondern es ist eher nochmal ein Ausdruck davon, das, was Jesus für mich vorbereitet hat. So, ich weiß nicht, ob dieses ganze Ding dich irgendwie noch einschüchtern mag. Ich hoffe nicht, dann habe ich die Emotionen noch nicht richtig getroffen, noch nicht die richtigen Wörter gebraucht. Dann darf der Heilige Geist auch noch sein Werk tun, trotz meiner Fehlbarkeit. Aber ich will dir noch zwei Gedanken mitgeben, warum dieses Szenario, da wo mein Herz, wo ich auf Herz und Nieren geprüft werde, bei diesem Gericht, warum mir das keine Angst macht, sondern warum es ein Ansporn für mich ist, warum ich einen positiven Zugang habe. Und das eine ist, hey, Gott hat ein Ziel für mich. Gottes Ziel ist nicht, mich fertig zu machen. Gottes Ziel ist nicht, mich runterzuziehen. Gottes Ziel ist nicht, mich zu bestrafen, weil er da gerade ganz scharf drauf ist, weil er jemanden demütigen muss. Sondern Gottes Ziel mit mir ist, mich zu belohnen. Gottes Ziel mit mir ist, dass ich den Siegespreis erreiche. Gottes Ziel mit mir ist, dass er steht an dieser Laufbahn, an dieser Rennbahn und er feuert mich an und sagt, Jürgen, schau nach vorne, da gibt es ein Ziel, da gibt es was zu gewinnen. Lauf! Schau deinen Charakter an, schau das, was du mit deinen Talenten und Begabungen tust, wie du es einsetzt. Lauf, da gibt es einen Siegespreis. Tu nicht so, als wäre das egal. Jürgen, lauf, er feuert mich an. Das ist das, was er möchte. Und das Zweite, was mich insofern entspannt und ich keine Angst habe, sondern dass es mich freut, es geht um meinen Lauf. In Epheser 2, da sind diese Verse 8, 9, wo es immer um diese Gnade Gottes geht, dass wir nichts tun können, dass wir gerettet werden. Und dann gibt es Vers 10, den habe ich dir nochmal mitgebracht, da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Und jetzt kommt warum? Damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es geht nicht darum, dass ich deine Taten tue. Es geht nicht darum, dass ich deine Taten tue oder deine Taten tue. Es geht nicht darum, dass ich Taten von Stefan Schriefler tue und auch nicht die von Miriam Rhein, das von meiner Frau. Sondern es geht darum, dass ich meine Taten tue, die Christus für mich vorbereitet hat. Er sagt nicht, hey, komm, einfach los, Hauptsache Aktionismus. Sondern er sagt, Jürgen, ich habe was für dich vorbereitet und ich möchte, dass du diesen Lauf läufst. Erkenne den, such mich, such meine Gegenwart, dass ich dir das offenbare, was ich möchte, was du tust, damit du am Ende auch noch den Siegeskreis bekommst. Nicht vergleichen, sondern lauf deinen Lauf, Jürgen. Und ich werde dich dabei anfeuern. Ich will dir nochmal diese Frage stellen, weil ich glaube, über die ist so entscheidend. Lebst du für diese oder lebst du für die kommende Welt? Auf was ist dein Leben gerichtet? Auf 70, 80 Jahre, wo vielleicht noch 40 vor dir sein mögen, noch 60 Jahre oder vielleicht auch noch 2 Jahre vor dir sein mögen? Oder lebst du für die zukünftige Welt? Wo hast du deinen Anker festgemacht? Worauf zielt dein Leben ab? Und ich glaube, da steckt so eine unglaubliche Power drin. Wenn wir das für uns ergreifen und annehmen und in dem Tag für Tag leben, da wird Furchtlosigkeit in dein Leben hineinkommen. Weil du sagst, was interessiert mich, das Hier und Jetzt? Nicht, dass es unwichtig ist, das meine ich nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also, weißt du, das Verhältnis von hier zu hier ist einfach sehr entscheidend. Da ist so eine Power drin. Da ist so eine Power für uns als Kirche drin. Wir starten in diese Predigtreihe glaubensvoll. Und ich glaube, wenn wir diesen Bezugspunkt haben, Ewigkeit, wenn wir darauf zulaufen, auf diesen Siegespreis, den Christus uns verheißt, wissen, Gott steht an meiner Seite, meinen Lauf zu laufen, mich anfeuert. Hey, dann werden dort Taten sein, die wir bisher nicht gesehen haben. Es wird unser Leben radikal auf den Kopf stellen. Dinge in dieser Welt, die so wichtig erscheinen, werden uns nicht mehr wichtig sein. Sie sind nicht völlig egal, aber es gibt etwas, was wichtiger ist. Hey, lass uns anfeuern, diesen Lauf zu laufen, diese Perspektive Ewigkeit zu haben. Es wird unser Leben auf den Kopf stellen. Hey, lass uns nochmal in einen Song gehen, der genau das ausdrückt, wo wir unseren Anker haben. Und ich will noch beten. Und dann nimm diesen Song einfach, um das zu reflektieren, um Gott dein Leben hinzulegen, um zu sagen, Gott, ich will meinen Lauf laufen. Offenbar mir die guten Taten, die du für mich vorbereitet hast. Gott, ich will meine Talente nehmen, ich will sie für dich einsetzen. Ich will auf diese Ewigkeit hinrennen und nicht alles im Hier und Jetzt suchen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Belohner bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, uns ein Erbe zu geben, uns ein Reich zu geben. Und danke, dass bei all dem wir wissen dürfen, in deiner Gegenwart zu sein. Jesus, danke dafür, dass du einen Ansporn gibst. Jesus, danke dafür, dass es mehr gibt als in diesem Leben. Auch wenn dieses Leben so viele schöne Dinge hat. Ich bitte dich, dass in unser Herz tief hineinfällt, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit und dieses Wissen darum, dass im Hier und Jetzt das nicht alles ist, sondern dass wir auf etwas Größeres zulaufen, dass das Beste noch vor uns liegt. Jesus, danke dafür, dass du in uns lebst, dass du diese Kraft bist. Jesus, danke dafür, dass wir uns gegenseitig haben, wir für uns gegenseitig anzuspornen und anzufeuern. Danke dafür, dass wir diesen Lauf niemals alleine laufen müssen. Danke dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt. Und wir wollen unsere inneren Ohren öffnen. Heiliger Geist, sprich du zu uns. Mach das konkret.